Ja, der erste Advent ist bereits da. Das erste Kerzchen brennt bereits. Wir haben in Schaffhausen ein Kerzenziehen jetzt die letzten 2 Wochen gehabt. Und da sind viele, viele Leute gekommen. Irgendwie spricht das ja immer an. Kerzen, Lichter. Ja, es ist vielleicht eine Zeit, wo es besinnlicher wird, aber vielleicht auch eine Zeit, in der es sehr stressig ist. Noch all die Geschenke einpacken, wie kommt es? Bei Weihnachten, das ist ja die Zeit, wo wir, ich sage jetzt mal, an Maria denken. Denn Jesus ist ja noch nicht da. Aber Jesus wächst im Bauch. Habe mich gefragt, was hat wohl Maria schon gewusst auf das Kind, das kommt? Nein, vom Engel hat sie ja schon einiges gehört. Der wird die Welt dann erretten von ihren Sünden. Aber wie viel konnte sie von dem verstehen? Konnte sie wissen, dass er dann der Erlöser ist über Israel hinaus? Konnte sie wissen, dass er dann derjenige ist, der dann gemartert und ans Kreuz genagelt wird? Denke nicht, dass sie so viel schon verstanden hat. Aber das, was sie sicherlich verstanden hat, ist, dass ein Messias kommen wird. Denn die Messias-Erwartung, die war ganz, ganz groß. Es war da der Prophet Jeremia, der sehr, sehr deutlich von Jesus schon gesprochen hat. Und dass da ein Messias kommt, das wusste man. Oder er hat so um 680 vor Christus gesprochen. Und ich möchte mit euch einige Verse da aus Jesaja lesen, denn diese sprechen von der kommenden Zeit, wenn jetzt dann demnächst der Messias kommt. Es heißt in Jesaja 8, Vers 23, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früheren Zeiten in Schmach gebracht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, so hat der Herr nach zu Ehren gebracht den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan, das Galiläische Meer. So, was haben wir da im Text drinnen? Da ist von Sebulon und Naphtali die Rede. Ich habe das so versucht zu zeichnen. Ich hoffe, ihr seht es, was da ist. Das Segenezeret hier oben. Und Naphtali, das ist so etwa dieses Gebiet hier, also ganz im Norden, im damaligen Galiläa. Und Und da unten, da, hoppla, Sebulon, ich schreibe es dahin. Sebulon, das ist das Gebiet dort im Norden. Und jetzt heißt es dadurch Jeremia, das ist das Gebiet, das im Finsteren wohnt. Was ist geschehen? Das war das erste Gebiet, das erobert wurde von den Assyrern. Und es war dann das Jahr 722, als das Nordreich Israel dann eingenommen wurde von den Assyrern. Und jetzt lesen wir das im 2. Könige 15 bereits, dass da dann eben dieser Aggressor kommt. Und dieses Gebiet, das waren die ersten vom damaligen Galiläa, das dann eben das gespürt hat. Die kamen als erstes weg. Und das Dumme ist dann, von dem Zeitpunkt an, zumindest 722, als dann das ganze Nordreich eingenommen wurde, waren diese Völker nie mehr frei. Also diese Stämme waren dann bei den Assyrern, dann kamen die Babylonier, dann die Griechen, dann die Römer. Also über Jahrhunderte keine Freiheit mehr. Und jetzt sagt der Prophet, da wo es dunkel ist, bleibt es nicht dunkel, sondern es wird etwas anderes kommen. So, also der Aggressor, der kommt. Und jetzt fährt der Prophet weiter im Kapitel 9, Vers 1. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Land, es scheint es hell. Also es bleibt nicht so dunkel, wie das eben Angst und Bedrohung und Gefahr und Tod war, sondern ich zeichne da mal symbolisch eine Sonne hin. Jetzt kommt Licht für dieses Gebiet. Und was ist das für ein Licht? Und ich meine, wir kennen die Geschichte schon zum Voraus. Das ist der Zeitpunkt, als Jesus an Weihnachten gekommen ist. Er ist dieses Licht, das insbesondere hier hinscheint. Jetzt kann man fragen, ja, aber wie kommt man jetzt darauf? Man kommt darauf, weil Matthäus im Kapitel 4 das eben zum Ausdruck bringt. Matthäus 4, Vers 13, wo es heißt, er, also Jesus, verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am Galiläischen Meer liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht. Und dann werden gerade diese zwei Verse zitiert, die wir vorhin gelesen haben. Also, spannend. Was ist da geschehen? Das ist Jerusalem und Jesus selber ist ja in Bethlehem geboren worden. Das ist so ein bisschen südlich davon. Und sein Wohnort war ursprünglich Nazareth. Das war der Ort, wo seine Eltern gewohnt hatten. Die ersten 30 Jahre lebte Jesus in Nazareth. Und als dann sein Dienst begonnen hatte, wechselte er nach Kapernaum. Das heißt, dieses Gebiet hier, Sebulon und Naphtali, das ist dort, wo Nazareth und Kapernaum drinnen ist. Das war das Gebiet, das als erstes zwar die Aggressoren erfahren mussten, aber es war auch das Gebiet, das als erstes den Messias gesehen hat. Dort hatte Jesus gewohnt. Und jetzt sagt eben Matthäus voraus, schaut mal, ich kann das Licht da einzeichnen. Ihr seid die Ersten, die von diesem Licht profitieren. Jesus ist dieses Licht, das jetzt da in die Welt hineinscheint. Jetzt haben wir da den Zusammenhang zwischen der Prophezeiung von Jesaja und dem, was Matthäus sagt. Das Neue Testament erklärt uns also, wie wir diese alttestamentlichen Stellen lesen können. Und interessant ist, dass bereits der Priester Zacharias das eben schon so im Kopf hatte, oder? Zacharias war verheiratet mit Elisabeth. Elisabeth, die dann Johannes der Täufer geboren hatte. Und Elisabeth und Maria, die waren verwandt. Also, die sind da zusammen. Und jetzt kommt der Priester und von ihm heißt es dann im Kapitel 1, Vers 9 oder 78 bereits, er spricht vom aufgehenden Licht aus der Höhe, auf das es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Ah, spannend, dass der Priester das irgendwie auch schon gespürt hat. Da kommt jetzt dieses Licht und Jesus bringt jetzt Licht in die Finsternis da hinein. Also jetzt kommt eine ganz andere Situation. Jetzt haben wir Licht, Frieden. Wir haben Freude, wir haben dieses neue Reich im Gegensatz zur Finsternis, zum Tode, zur Angst, die vorher da war. Also eine ganz neue Situation kommt. Jetzt geht's noch weiter. Ich gehe da wieder zurück zum Jesaja, dort 9, Vers 2. Du vermehrst das Volk, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Na, spannend. Also dadurch, dass der Messias jetzt kommt, wird das Volk an Anzahl zunehmen. Ja, das ist jetzt aber spannend. Das hat aber auch wiederum einen Zusammenhang, denn mach da mal den Abraham hin, der Abraham, der hatte nämlich bereits die Verheißung erhalten, dass viele, viele Menschen, wo ist der Grüne, dass viele Menschen gesegnet werden. Er hatte die Verheißung, dass die ganze Welt durch ihn gesegnet ist, ganze Völker dazu kommen. Und das bedeutet jetzt, ja, wenn wir jetzt heute an Jesus glauben, sagen wir, das sind wir jetzt heute, dann werden wir ein Teil von dieser Verheißung. Und genau davon hat der Jesaja auch gesprochen. Du wirst das Volk vermehren. Also nicht nur die Israeliten, sondern alle, die an ihn glauben, die gehören jetzt zu dieser neuen Anzahl dazu. Also absolut genial. Das Volk wird vermehrt. Also für uns scheint das irgendwie so normal zu sein. Aber das ist etwas ganz Spezielles. Also wir hatten jetzt Kerzenziehen in Schaffhausen. Und da haben wir immer wieder mal, hören wir Berichte, dass Leute sagen, weißt du, die Atmosphäre ist so speziell. So dieser Friede, der da ist und man kann da die Kerzen ziehen, obwohl es ja ein Gewusel ist, hat so viele Leute. Aber sie nehmen das ganz anders wahr. Und ich merke, diese Dinge, die sind für uns alle klar und ja, ja, auch schon gehört. Aber wenn man von außen kommt und das alles nicht kennt, dann ist es eben etwas Spezielles. Also, jetzt kommt da ein neues Reich und die Anzahl wird größer. Jesaja fährt weiter in Vers 3. Doch du hast ihr Joch, ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Also, das, was da gekommen ist, dieses Joch, das aufgelegt wurde, das wird aufgelöst. Jetzt kommt Freiheit, jetzt kommt Frieden in die Situation hinein. Jetzt könnte man da natürlich sagen, ja, aber das stimmt doch gar nicht. Da ist doch gar kein Frieden in Israel. Also da sind doch die Unterdrücker und dann kamen die Nächsten und die nächsten Völker. Aber was spricht da der Prophet an? Die ganze Zeit über, seit Jesus da ist, haben wir ein Friedensreich im Herzen drinnen. Das heißt, wir dürfen mit Gott in eine Beziehung kommen, wo Gott uns nicht mehr anklagt. Da ist nicht mehr der Zorn Gottes über uns, sondern wir dürfen etwas erleben, dass da Freiheit ist, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen dürfen. Zu diesem heiligen Gott, etwas ganz Besonderes hätte man sich früher gar nie ausdenken können. Jetzt kommt dieses neue Reich. Und jetzt beginnt sich das auszudehnen. Oder? Die Bibel spricht von der Erlösung. Also, dass ein Mensch nicht mehr weiter in dieser Sündenlast sein muss, in dieser Schuld von Gott, in diesem schlechten Gewissen, das man hat. Wie reagiert jetzt Gott? Kann ich vor Gott bestehen? Nein, das nimmt Jesus weg, dass ich Freiheit erleben darf. Wir lesen weiter, dass Gott Frieden schenken wird. Frieden in unseren Herzen drinnen. Und das bedeutet, wenn ich mit Gott im Frieden sein kann, wenn ich dadurch auch mit mir selber in Frieden kommen kann, von all diesen Dingen, die da nicht so gut gelaufen sind, dann gibt es auch Frieden untereinander. Oder? Das Leben wird verändert und indem ich mich verändern kann, entsteht Gemeinschaft untereinander. Gott hat das genial gemacht, dass er gesagt hat, ich mache eine Gemeinde und jetzt leben wir da zusammen. Und jetzt ist Gott unser Vater. Und wenn von jedem Einzelnen Gott der Vater ist, dann wachsen wir zusammen. Also Gott schenkt uns ganz neue Dimensionen, das hat es nicht gegeben. Ja, noch mehr, Gott stellt uns auch wieder her. Dinge, die kaputt gegangen sind, da sagt Gott, ich lasse dich nicht so, wie du bist, sondern du darfst verändert werden. Das geht so weit, dass Gott sogar zuweilen körperlich eingreift, weil all das Jesus am Kreuz auch getragen hat. Ja, auch wenn vielleicht auf dieser Erde noch nicht alles körperlich so ist, wie wir uns wünschen, aber eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, dann schon. Und wir merken, das, was da Gott unter dem Strich verheißt, das ist etwas absolut Geniales. Der Prophet Jesaja sagt hier voraus, das wird an Weihnachten so kommen. Jetzt ist natürlich die Quizfrage, ja, aber wie kommen wir jetzt auf Weihnachten? Ich meine, das habe ich jetzt einfach so gesagt, das sei dann Weihnachten. Warum denn? Und das steht im Vers 5. Jesaja 9, Vers 5. Denn, und jetzt kommt die Begründung, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst. Wow, ein Sohn ist uns gegeben, das heißt, das ist jetzt Weihnachten. Das ist einer der Weihnachtstexte des Alten Testamentes. Jesaja 7 hat schon einen und hier jetzt eben Jesaja 9. Das sind Weihnachtstexte da vom Alten Testament. Absolut genial, wie das ist. Und jetzt wird da beschrieben, wie er ist. Er ist der König aller Könige. Und er ist der Herr aller Herren. Der, der da so klein in der Krippe liegt. Den man nie und nimmer als der Herrscher, auf dessen Schultern die ganze Herrschaft ruht, das hätte man ihm doch nie gegeben. Wenn da nicht die Hirten gekommen wären, die Engel gekommen wären zu den Hirten, meine ich, und die Engel gesagt hätten, das ist im Fall, wir wären nie und nimmer drauf gekommen, dass er es ist. Und jetzt ist er der Ewige. Und er ist derjenige, der alles trägt. Ja, er hatte schon die ganze Welt geschaffen. Durch ihn ist die Welt erschaffen worden. Hebräer 1,3 sagt uns, dass er die Welt jetzt erhält. Und wir merken, das ist ja eine ganz andere Dimension. Jesus ist zwar als Mensch gekommen, ist sogar ins Fleisch gegangen, also in die Anfechtung hinein. Er wurde angefochten, wie wir, aber ohne Sünde. Und trotzdem ist er gleichzeitig Gott. Also ganz eine andere Dimension, die da sichtbar wird. Und das beschreibt dieser Jesaja-Text. Die Herrschaft auf der Schulter. Er ist der Wunderrat, der, der wirken kann. Er kommt doch nicht in Verlegenheit. Er weiß doch, wo es durchgeht. Der Gottheld, der Ewigvater. Wow, genial. Also, das wird da alles so aufgezählt bei Jesaja. Ja, jetzt geht's noch ein zweiter, Vers 6. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Also wenn er jetzt als König kommt, wie lange wird seine Herrschaft dauern? Und der Prophet sagt, es dauert bis in Ewigkeit. Das wird nicht aufhören. Ja, und jetzt können wir wieder schauen. Ja, also wie hängt jetzt das zusammen? Denn dass der Prophet sagt, es dauert bis in Ewigkeit, das hatte schon der König David vorausgesagt bekommen. Denn König David hat die Verheißung erhalten, in Ewigkeit wird jemand von dir, von deinen Nachkommen, auf dem Thron sitzen. Ja, wie soll denn jetzt das gehen? Das geht dadurch, dass Jesus der Nachkomme von David ist. Und Jesus sitzt in Ewigkeit auf dem Thron, so wie es Jesaja vorausgesagt hat. Und wir merken, das ganze Alte Testament zielt auf diesen einen Zeitpunkt hin. Jetzt kommt Jesus, jetzt ist Weihnachten und natürlich dann Karfreitag und Ostern gehört immer auch mit dazu. Aber jetzt kommt da diese große Veränderung. Wir haben da so noch ein Stichwort mehr, nämlich die Ewigkeit. Das, was da geschieht, das hat Einfluss in die Ewigkeit hinein. Wenn ich sterbe, dann weiß ich, wo ich hinkomme. Wir brauchen keine Angst haben vor dem Sterben. Der Sterbeprozess, das ist zwar Vollwelt. Ja, da haben wir vielleicht Angst. Aber wir wissen, wo wir hinkommen. Denn als Kind Gottes sind wir mit ihm auf dem Thron und das Ganze dauert in Ewigkeit. Was sind das für gewaltige Verheißungen? Ja, warum? Er hat da gesagt, es ist das Reich des Rechts und der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist Gott, spricht uns seine Unschuld zu, so dass ich eben vor Gott bestehen kann, dass ich jetzt vor ihm als unschuldig gelten darf. Deswegen kann ich vor Gott bestehen. Eine ganz gewaltige Dimension. So, und jetzt können wir uns natürlich fragen, was heißt das für uns? Mein Weihnachten, ja, das sind so die alten Geschichten und haben wir doch auch schon gehört. Was bedeutet Jesus für mich? Oder wir haben zwar von Weihnachten gehört, aber was mache ich jetzt damit? In Matthäus 2, da haben wir die Erzählung, dass da einige Weise aus dem Morgenland gekommen sind. Die kommen nach Jerusalem und fragen da die Priester, sag mal, wo ist da euer König geboren worden? Naja, plötzlich gibt es ein Aufhorchen, was, da kommen Leute, ein König sei geboren worden. Ja, ja, wir haben seinen Stern gesehen. Und dann haben die Priester dann gesagt, ja, also in Micha 5, Vers 1 steht, dass er in Bethlehem geboren wird, haben ihn dann hingeschickt und dann hatten das der Herodes dann gehört und ein Zeug dann daraus gemacht. Er wird in Bethlehem geboren. Und was haben jetzt da diese Weisen aus dem Morgenland gemacht? Es heißt in Matthäus 2, Vers 2, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. War spannend. Die haben auch von Jesus gehört. Und jetzt kommen sie und fragen, ja, wo ist er? Zum einen bezeichnen sie Jesus als den König. Ja, wie sehen wir Jesus? Und jetzt kommen sie, ihn anzubeten.
Ja, darum, was heißt Weihnachten für uns? Ist es eine Zeit der Anbetung? Eine Zeit, wo man doch auch in sich kommen kann, wo man sich dessen bewusst wird, was im Alten Testament steht, erfüllt sich da und ich darf Teil davon sein. Darum bete ich ihn an. Oder sage ich, wie viele Menschen damals, ja, das kann ja wohl nicht der Messias sein. Ich gehe meinen eigenen Weg. Nun, was sagt Jesus von sich selber? Er sagt ja in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also genial. Also, was da alles die Propheten schon gesagt haben, genau das sagt Jesus von sich selber. Ich bin dieses Licht. Und so dürfen wir, oder haben wir das Angebot, ihm nachzufolgen. Wir haben das Angebot, ihn anzubeten. Wir haben das Angebot, bei ihm zur Ruhe zu kommen und uns bewusst machen, was da alles vorausgesagt wurde, wie es gekommen ist, dann effektiv auch, und wie das Einfluss auf die Ewigkeit hat. Hey, wir sind total privilegiert, dass wir ein solches Evangelium haben. Hey, lasst uns beten. Beten für diese Adventszeit. Vater im Himmel, das ist grandios. Danke, dass wir dein Wort haben dürfen, dass so viele Details schon vorausgesagt hat. Und dann ist es genauso gekommen. Aber danke, brauchen auch wir heute nicht in der Finsternis zu bleiben. Und danke, dürfen wir in diese Freiheit hineinkommen. Und gerade dort, wo es für uns so viel normal ist, zeig es uns neu in dieser Adventszeit, was du getan hast. Dass wir dich anbeten können wie die Hirten, dass wir dich anbeten können wie die Weisen, die gekommen sind, dass wir dich anbeten können, so wie viele Menschen dich kennengelernt und dir die Ehre gegeben haben. Gib uns die Ruhe auch in dieser hektischen Woche an dich zu denken und dich anzubeten. Danke, dass wir Weihnachten feiern dürfen und dass wir uns bewusst sein dürfen, was du gegeben hast. Amen.